Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Ja, seit 17. Oktober ist es amtlich. NIS 2 gilt in Österreich. Die Richtlinie, die EU-Richtlinie NIS 2 hat seine Gültigkeit erlangt. Auch wenn wir da in der österreichischen Version oder in Österreich eine etwas, wie würde man sagen, bei der DSGVO hat man es genannt, um die Zähne gezogene Verordnung haben. Aber was ist denn die NIS 2 bzw. wozu ist die da? Es geht darum, dass man das Cybersicherheitsniveau oder das Sicherheitsniveau in der digitalen Wirtschaft bzw. generell in der Wirtschaft auf ein einheitliches, höheres Niveau bringt. Und warum mischt sich da die EU ein? Warum ist es der Europäischen Union, dem Gesetzgeber, wichtig, dass wir in Europa ein hohes Cybersicherheitsniveau haben? Naja, also das Thema liegt dahingehend auf der Hand, dass es ja so ist, dass wenn die Wirtschaft, die Wirtschaftstreibenden, allerdings auch die Infrastrukturbetriebe wie Krankenhäuser, Verkehrsunternehmen, Infrastrukturanbieter wie Elektroversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung, Abwasser und so weiter, wenn die leicht angreifbar sind, wenn die ein leichtes Ziel für Cyberkriminelle sind, dann bringt es ja unsere ganze Region, unseren Wirtschaftsraum in Gefahr. Denn kannst du dir vorstellen, eine Wirtschaft, die sich sehr viel damit beschäftigen muss, irgendwelche Angriffe abzuwehren, vielleicht sogar noch Lösegeld zu zahlen, die geschwächt ist, vielleicht auch manipuliert ist, in der Verkehrswege zusammenbrechen, Stromversorgung zusammenbricht, weil sie angegriffen wird, ist eine Wirtschaftsregion, die nicht besonders erfolgreich sein wird und die schwächeln wird, die nicht stabil ist, die anfällig ist für Bedrohungen eben aus dem Cyberraum, auch aus dem nicht-europäischen Cyberraum und damit eben nicht das bietet, was wir in der Europäischen Union wollen, also einen stabilen Wirtschaftsraum. Das ist also das Ansinnen hinter NIS 2. Warum 2? Naja, weil es schon ein NIS gibt. Das NIS 2 ist also die Fortsetzung des Ganzen, eine Verstärkung. Und es gibt 18 Sektoren, die den Anwendungsbereich gliedern. Es gibt wesentliche und wichtige Einrichtungen, zwischen denen unterschieden wird, zu den wesentlichen Zellen, zum Beispiel eben Energie, Verkehr, Banken, Finanzmarkt, Infrastrukturen, das Gesundheitswesen, Abwasser, Trinkwasser, allerdings auch die digitale Infrastruktur und die Verwaltung von Informationsdiensten im B2B-Bereich, also im geschäftlichen Bereich, auch die öffentliche Verwaltung und sogar der Weltraum. Wichtige Einrichtungen sind solche Dinge wie zum Beispiel Post- und Kurierdienste, Lebensmittel, verarbeitendes, herstellendes Gewerbe, Anbieter digitaler Dienste, Forschung und viele, viele andere mehr. Ja, und neu ist die NIS 2 auch nicht, also die ist schon im Mai 2022 verabschiedet worden. Also man hat schon einiges an Zeit gehabt, über 2 Jahre. Und also das mit dem lokalen österreichischen Recht, das ist jetzt noch nicht so ganz gelungen. Es ist ja eben, wie gesagt, nur eine Richtlinie, keine Verordnung. Das heißt, sie gilt nicht unmittelbar in allen Ländern und muss daher in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union individuell umgesetzt werden. Die Strafen sind, wie schon von der DSGVO bekannt oder gewohnt, astronomisch hoch. Warum ist das so? Naja, man will jetzt da nicht irgendwelche Bagatellstrafrahmen definieren, sodass dann die großen Anbieter oder die großen Betroffenen oder regulierten Betriebe dann sich denken, mein Gott, dann spare ich mal das und zahle halt die paar Euro Strafe. Nein, also der Strafrahmen ist deswegen so groß, damit es auch wirklich Gehör bekommt, diese Gesetzgebung und auch alle von klein bis eben groß motiviert, die umzusetzen. Also es macht absolut Sinn, auch um diese Strafen zu umgehen, diese Richtlinie umzusetzen. Allerdings, und Jetzt bleiben wir doch einmal bei der Tatsache, bei dem täglichen Leben, nicht nur wegen diesen Gebühren. Also wer diese NIS-Richtlinie nur umsetzt, um sich die Bußgelder zu sparen, hat den Sinn noch nicht verstanden. Sondern es geht wirklich darum, diese Richtlinie bringt uns ja ein wunderbares Rahmenwerk, also diese Leitlinien, Leitplanken mit, wie wir alle unsere Betriebe sicherer machen können. Und drum, lieber Entscheider, lieber Unternehmer, der du da zuhörst, oder auch lieber Zuhörender, der du dann mit einem Entscheiderunternehmer darüber sprechen willst. Es geht gar nicht darum, ob man jetzt in diese 18 Sektoren reinfällt. Ob man in diese 18 Sektoren ist, ob man ein wesentlicher oder eine wichtige Einrichtung ist, unterscheidet eigentlich nur mehr ein paar Details. Sondern grundsätzlich sollten wir uns alle diese NIS-2-Richtlinie anschauen, um möglichst viel davon umzusetzen. Natürlich auf die Unternehmensgröße heruntergebrochen, auf die Möglichkeiten heruntergebrochen. Doch diese Auseinandersetzung mit der NIS-2-Richtlinien gibt uns einen wunderbaren Leitfaden, wie wir jeweils unsere eigenen Einrichtungen, unsere Unternehmen, unsere Vereine, Organisationen sicher, resilienter gestalten können. Und auch wenn man jetzt nicht zu diesen direkt betroffenen Sektoren zählen sollte. Ganz ehrlich, was wird denn passieren, wenn ein großer Betrieb, der zum Beispiel zu den wichtigen Einrichtungen gehört oder wesentlichen Einrichtungen gehört, seine Lieferanten auditiert? Weil auch die Lieferkette muss sicher sein. Wird der dann mit jedem einzelnen Lieferanten sprechen, naja, aber diese Maßnahme reicht aus, diese reicht nicht aus, oder wird der reinschreiben, du musst nicht zweikonform sein, auch wenn du nicht zu diesen Sektoren gehörst? Ich glaube eher, das wird Letzteres sein. Das heißt, in diesen Ausschreibungen wird es so sein, dass dann einfach NIS-2-Konformität gefordert wird. Und bevor man dann bei dem einen oder anderen Kunden und aus der Lieferkette rausbrutzelt, ist es doch gut, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Also, da sind relativ klare Maßnahmen zur Cybersicherheit, also in dieser NIS-2-Richtlinie, vorgegeben. Mit relativ meine ich, da steht es nicht drin, so wie wir es als Gesetzgeber ja sowieso kennen, also da steht nicht drin, du musst genau dieses und jenes einstellen, dann passt es schon, sondern es ist einfach ein Maßnahmenpaket drinnen. Es gehört aber auch dazu, dass man einmal eine Risikoabschätzung macht. Risikofolgenmatrix, kommt da vielleicht bekannt vor? Ja, das wird auch in der Datenschutzgrundverordnung so gefordert und in vielen anderen Regulatorien auch. Was aber sicher ist, Multifaktor-Authentifizierung, also diese 2FA, ist absoluter Muss-Standard. Also wenn du noch keine 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert hast bei dir, mach es. Also sobald dein Dienst 2FA unterstützt, aktiviert es, bringt nur Vorteile, diese paar Hürden in der Bedienung, die wirklich überschaubar sind und nur Gewohnheitssache sind, die bitte nimm in Kauf. Und möglicherweise denkst du, na, was redet der über 2-Faktor-Authentifizierung, das ist ja wohl aber sowas von alter Hut. Ich kann da sagen, aus der Praxis, oft einmal ist die Einführung einer 2-Faktor-Authentifizierung ein sehr hartes Brett, das du da bohren darfst. Es ist unglaublich, welche Widerstände es zum Teil auch von User-Sicht und zum Teil dann daraus auch wieder aus der Management-Schicht gibt, die dann sich eben nicht einfach vor die Mitarbeiter hinstellen kann, will und wirklich das durchsetzt. Weil es gibt halt einmal Dinge in der Sicherheit, die sind, ihr kennt das Zitat, unbequem. Und diese Zwei-Faktor-Authentifizierung bzw. Multifaktor-Authentifizierung ist bisschen unbequem, aber mehr auch nicht, bis man es gewohnt ist, und dann ist es einfach das Normalste der Welt und ein unglaublicher Hebel und bringt uns wahnsinnig voran, vor allem auch, wenn es um solche Dinge geht wie Phishing und Betrugsangriffe etc. Ja, und dann gehört natürlich noch dazu die Verschlüsselung, und damit meint man natürlich nicht die Verschlüsselung, die diese Cyberkriminellen durchführen und man dann seine eigenen Daten nicht mehr kriegt, sondern dass man selbst die Daten verschlüsselt, sodass sie nur die entsprechenden Empfänger auch wieder anschauen und öffnen können. Damit ist natürlich nicht getan. Was ich da mitgeben kann, bei den allermeisten Cybersecurity-Versicherungen, die da so im Umlauf sind, ist ein wunderbarer Forderungskatalog, nennt sich Versicherungsbedingungen. dabei, der schon eine wunderschöne Anleitung auch ist, wie kann man die NIS2, auch wenn man es nicht direkt betroffen ist, einmal schon in Angriff nehmen. Ersetzt natürlich nicht eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Regulatorik. Risikoanalysen haben wir schon angesprochen, die zu machen, einmal zu überlegen, welche Fälle können denn eintreten, wie wahrscheinlich ist es, dass sie eintreten und was würde es denn bedeuten für uns, dass sie, wenn sie eintreten würden, also welche Auswirkungen hat das, würde man das als gar nicht wirklich beeinträchtigend wahrnehmen oder wäre das vielleicht sogar ein fataler Vorfall für das Unternehmen und das Unternehmen würde daran zugrunde gehen. Entsprechend von dieser Einschätzung muss man sich natürlich überlegen, mit welcher Ernsthaftigkeit oder mit welchem Engagement mache ich mich da an die Behebung oder Bekämpfung oder Begegnung dieses Risikos. Ja, und dann natürlich muss man auch sicherstellen, dass man nach einem Cyberangriff weiterarbeiten kann. Eine gewisse Business Continuity, wie es so schön heißt, ist ein sehr zentraler Bestandteil und ist auch wesentlich wichtig, weil es ist ein, bei jedem Notfallplan geht es ja darum zu überlegen, was ist denn, wenn dieser Notfall eintritt. Also was tue ich, wenn es wirklich brennt? Was tue ich, wenn mein Firmengebäude nicht mehr zur Verfügung steht, was evakuiert wird? Weil die, keine Ahnung, bei uns in Innsbruck passiert das immer wieder, wir sind in der Nähe vom Bahnhof, irgendwo ist eine Grabungsarbeit und die Fliegerbombe wird entdeckt, alle müssen raus. Wie arbeiten wir dann weiter? Was passiert, wenn die Stromversorgung ausfällt, etc. Also solche Dinge. Aber natürlich, was passiert, wenn wir wirklich einen Cyberangriff haben und unsere IT-Systeme lahmgelegt sind? Was definitiv meiner Meinung nach dazu gehört, ist Brandabschnitt ins IT-Unternehmen, also in die IT des Unternehmens so einzubauen. Wenn du ein Gebäude geschäftlich nutzt oder ein größeres Gebäude errichtest, dann musst du Brandabschnitte einbauen. Wir wissen, wenn wir größere Infrastrukturen haben, ein größeres Unternehmen haben, dann verteilen wir auch unsere IT-Infrastrukturen auf zwei Brandabschnitte. Und Brandabschnitte in die IT-Infrastruktur einbauen bedeutet einerseits, dass die Netzwerke segmentiert werden, also aufgeteilt werden, aber auch eine zugriffsrechtemäßige Brandabschnittseinführung. Das heißt, das ist im Prinzip die Umsetzung des Need-to-Know-Prinzips. Da gibt es schon eine Folge dazu. Umsetzung des Need-to-Know-Prinzips im Berechtigungssystem und aber Netzwerk segmentieren, wo man wirklich die Netze noch einmal voneinander trennt im Unternehmen, sodass, wenn in einem Teilbereich ein Angriff erfolgreich war, das nicht gleich bedeutet, dass die Angreifer Zugriff auf das ganze Netzwerk, auf die ganze Unternehmensinfrastruktur haben und man so Teile davon abschotten kann und gewisse Risiken auch damit reduzieren kann. Ja, und was natürlich auch ein ganz spannendes Thema ist, auch da wieder auch durch die Inverantwortungnahme der Geschäftsführung. Ich bin ja selber Geschäftsführer, gell? Natürlich hört man das immer sehr ungern, wenn es dann heißt, ja, irgendwas ist Chefsache, dann denkst du, soll ich denn noch was machen? Es ist allerdings so, dass durch diese NIS2-Richtlinie spätestens jetzt, es gibt noch zig andere Gesetze, die das schon vorweggenommen haben, aber spätestens jetzt ist es so, dass die Geschäftsführerhaftung hier nochmal verschärft worden ist. Das bedeutet allerdings auch dieses lapidare Abwälzen, ach, da kommt irgendwas mit IT vor. Das macht schon die IT-Abteilung, die kümmern sich schon drum. Oder der externe IT-Dienstleister. Na, ganz so einfach ist es nicht. Natürlich im Detail werden das dann die Kollegen aus der IT oder von einem externen Dienstleister umsetzen, das Wie und das Was und vor allem auch die Risikofolgenabschätzung und solche Dinge wie Notfallpläne und vor allem das Dahinterstehen. Hier erinnere dich noch einmal an unser Beispiel mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die definitiv einen Rückhalt aus dem Management braucht, aus der Geschäftsführung braucht. Also das wird absolut nötig sein. Je nach Größe deiner Organisation muss der Geschäftsführer selber sehr intensiv drin sind oder wenn die Organisation groß genug ist, zumindest ideell und die ganze Belegschaft darauf einschwören, dass diese Themen einfach wichtig sind und dass sie da gemeinsam mit der IT-Abteilung oder mit dem externen IT-Dienstleister einen Strang ziehen müssen. Und natürlich gibt es da jetzt ein paar Ressourcen, die man bereitstellen muss, seien es jetzt zeitliche Ressourcen oder auch finanzielle Ressourcen, zeitliche Ressourcen dafür, dass halt gewisse Dinge einfach umgesetzt werden, dass Schulungsmaßnahmen auch stattfinden, die Handhabung von diversen Sicherheitstools geschult wird, aber eben auch diese Notfallpläne erstellt werden, die Notfallpläne durchspielen, regelmäßig, genauso wie natürlich auch Disaster Recovery der Test regelmäßig zu machen ist oder wie wir auch schon seit Jahren eigentlich jeden Kunden nur empfehlen und auch da im Podcast empfehlen, dass man auch einen Backup-Check regelmäßig mehrmals im Jahr macht. Und das sind so Ressourcen, die man bereitstellen muss aus dem Management. Jo, und natürlich, wenn die ganze Geschichte mal durch ist, durch und Anführungszeichen, also wenn man mal diese Konformität durchgearbeitet hat, das nach der Konformität ist vor der Konformität, der Stand der Technik, der in diesen ganzen Gesetzgebungen gefordert ist und so schön oft erwähnt wird, ist ja ein dynamischer Begriff. Das ist die Variable in der Gesetzgebung, so dass man diese Gesetze nicht jedes halbe Jahr neu schreiben muss. Da steht drin, man muss am Stand der Technik sein. Und der Stand der Technik richtet sich ja eben nach natürlich der Größe des Unternehmens, aber natürlich auch nach der Zeitachse, sprich, es ändern sich die Entwicklungen auf technologischer Ebene, es ändern sich aber auch die Angriffsvektoren, die Angriffsmuster, die Angriffsmöglichkeiten und da muss man laufend dranbleiben im eigenen Interesse. Dort, wo vor ein paar Jahrzehnten nur eine einfache Pressspanplatte als Tür gereicht hat, braucht man inzwischen eine brandhemmende und einbruchshemmende Tür mit 5, 6, 7, 8 Zentimeter Stärke und was weiß ich was noch alles drinnen und Doppelschließanlage und so weiter. Also auch im analogen, im physischen Bereich ändern sich die Anforderungen an den Stand der Technik im digitalen und im Cybersecurity-Bereich entsprechend auch. Und ich behaupte mal, und ich hoffe, du bist da keinem Schlosser oder Türentischler Unrecht, ich behaupte auch noch viel schneller als im Bereich der Türsysteme. Und das ist einfach so. Also da kann man jetzt damit sich hadern, da kann man sich damit auseinandersetzen und sagen, mein Gott, dieser Dealer, das wollt ihr nur was verkaufen oder mir jetzt das vorwerfen. Oder man kann sagen, ja stimmt, ist so. Und entsprechend damit umgehen. Letzteres wird zweckmäßiger sein. Denn, wie schon am Eingangs gesagt hat, die NIS 2 soll ja kein Pflanzerei nicht sein, sondern die NIS 2 ist eine Richtlinie, in der es eben geht, unsere Wirtschaft, unsere europäische Wirtschaft resilienter zu machen, widerstandsfähiger machen, damit wirtschaftlich erfolgreicher zu machen und als stabilen Anker in unserem gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum. Und darum sind wir alle gut beraten, alle gemeinsam an diesem Strang zu ziehen, gemeinsam gegen Cyberkriminelle anzukämpfen, uns zu wappnen, uns zu rüsten und ein wunderbar stabiles Fundament für unsere Wirtschaft zu schaffen und für unseren wirtschaftlichen Erfolg auch in Zukunft.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.